Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Diejenigen, die vor 3 Wochen hier waren, erinnern sich vielleicht. Da stand Tabea Lanske hier vorne und hat ein Streichholz entzündet. Das ist eine ganz kleine Flamme. Und sie geht wieder aus. Genau das soll heute nicht passieren. Ich versuch's nochmal. Wir haben heute in diesem Gottesdienst eine Fortsetzung des Themas von vor 3 Wochen. Ich gehe jetzt mal schon direkt zur Kerze hin, damit ich die auch entzünden kann. Und das Thema ist Mission. Und auf unserem Zettel, den ihr heute am Eingang bekommen habt, steht Mission und in Klammern Impossible. Und jetzt ist sogar schon das Thema des Gottesdienstes in Englisch. Ist Mission möglich? Unmöglich? Das ist eine ganz spannende Frage. Und was heißt es überhaupt, zu missionieren? Warum tue ich das? Das, wozu wir eingeladen sind heute Morgen in diesem Gottesdienst, ist, dass wir uns anstecken lassen. Manchmal klappt es vielleicht nicht beim ersten Mal, sondern man braucht einen zweiten Versuch oder einen dritten oder einen zehnten. Aber Gott ist hier und er lädt uns ein heute Morgen und sagt, ich möchte dein Herz heute Morgen anzünden. Ich möchte es anzünden mit dem Feuer meiner Liebe. Und ich möchte, dass mein Geist dich in Bewegung bringt. Und so wie die Kerze uns jetzt leuchtet, dürfen wir dann auch ein Licht sein. Ich habe noch ein zweites Bild mitgebracht, eine kleine Taube aus Ton. Nicht nur das Feuer, sondern auch die Taube ist ein Zeichen für den Heiligen Geist. Wer ist Gottes Geist? Was tut er mit mir? Vielleicht habe ich Angst davor, was er vorhat mit mir. Vielleicht tauchen ganz viele Fragen auf. Ich kenne Gott, ich kenne den Vater, den Sohn, aber der Heilige Geist, wie kann das eine Taube, ein sanfter Vogel sein, ein Bild für Frieden? Oder wie kann er ein Feuer sein, was wärmt, aber auch verzehrt? All diese Bilder werden heute in der Predigt eine Antwort finden. Und ich denke, wenn unser Herz offen ist, finden auch wir selbst eine Antwort, die Gott jedem von uns persönlich sagt. Im 2. Brief an die Korinther gibt es einen ganz tollen Vers. Und der Vers heißt, der Herr ist Geist, und wo der Geist ist, der Geist des Herrn, da ist Freiheit. Und dieser Vers macht mir Mut, und ich wünsche, dass ihr alle, jeder, der heute Morgen hier ist, ein Stück von diesem Mut mitnimmt in den Tag und in die neue Woche. Der Gottesdienst heute wird ein bisschen anders sein als sonst. Wir haben die Predigt in 3 Teile geteilt. Und nach dem 1. Teil der Predigt wird es eine kleine Zeit geben, wo ihr euch austauschen könnt mit euren Nachbarn. Nach dem 2. Teil gibt es eine kurze Stille, die ganz still ist und in die Anbetungszeit übergeht. Und der 3. Teil schließt dann quasi den großen Themenblock der Predigt ab. Jetzt möchte ich mit uns beten und bitte alle, die können, dazu aufzustehen. Guter Gott, danke, dass du hier bist und dass wir hier uns heute treffen können in deinem Namen. Und du siehst uns, mit welchen Gedanken und Gefühlen wir jetzt hier vor dir stehen. Du weißt, was unser Herz bewegt, was an Freude da ist und an Kummer, an Sorge und Not, auch an Zuversicht und Hoffnung. Und wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest heute Morgen für dich, dass wir dich sehen, dass wir mit deinem Geist in Berührung kommen und dass wir uns darauf freuen können. Und wir geben dir all unsere Angst, unsere Sorge, unsere Not und wollen dir vertrauen, weil du sagst, du bist Kraft und du schenkst Freiheit. Danke für diese Zusagen und danke, dass wir daran teilhaben dürfen. Und so bitten wir dich um deinen Segen für uns und für all die Menschen, die sich in deinem Namen treffen, auf dieser ganzen Welt. Danke, dass du überall da bist und dass du wirken wirst. Amen. Dieser Vers aus Korinther, den ich gerade schon zitiert habe, ist auch vertont worden. Und das ist das erste Lied, was wir jetzt gemeinsam singen wollen. Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt. Ihr habt alle die wichtigen Infos für die nächste Zeit schon auf eurem Zettel schriftlich bekommen. Ein paar Sachen nochmal im Besonderen. Hinweisen möchte ich und einladen noch einmal alle Mitglieder zu dem Infoabend bezüglich der Wahlordnung am nächsten Dienstag, dem 22. um 20 Uhr hier. Dann ist nochmal wichtig zu bedenken, in der nächsten Woche werden unsere Pastoren beide nur am Freitag erreichbar sein, weil sie zur theologischen Woche unterwegs sind. Und genau so ist auch das Gemeindebüro nur am Freitag offen. Wir wollen jetzt die Kollekte einsammeln, die für Belange der Gemeinde ist. Und danach gibt es dann nochmal eine etwas ausführlichere Information der Allianzmission zum Thema Japan. Er hat Michel, der Leiter der Allianzmission, das ist die Mission des Bundes der Freien Evangelischen Gemeinden, hat einen Brief geschrieben, der heute in ganz, ganz vielen Gemeinden erzählt wird, vorgelesen, keine Ahnung. Ich habe ihn ein bisschen zusammengefasst. Ich wollte euch das Vorlesen jetzt ersparen. Er hat ein paar wichtige Informationen darin mitgeteilt, die jetzt die Missionare in Japan betreffen. Es gab 9 Kurzzeitmissionare unserer Mission in Japan. Die sind inzwischen alle zurück in Deutschland. Die letzten sind wohl in dieser Woche gekommen, werden auch gut begleitet und betreut und sind, denke ich, auch ganz froh, dass sie erstmal wieder hier sind und, soweit man sagen kann, in Sicherheit. Die 12 Langzeitmissionare, die dort sind, haben untereinander gesprochen und auch jeder für sich überlegt, dass sie alle in Japan bleiben wollen. Sie haben gesagt, wir bleiben bei den Gemeinden, wir bleiben in unserer Arbeit, wir wollen einfach mit den Menschen dort in Verbindung bleiben. Dieses Hauptarbeitsgebiet unserer Mission ist ungefähr 200 Kilometer nochmal südlich von Tokio. Das heißt, das ist im Moment ein Gebiet, was ja nur ganz indirekt betroffen ist. Und das öffentliche und private Leben in dieser Region ist auch relativ normal. Natürlich sind die Leute auch in Sorge, besonders die, die jetzt Verwandte oder Bekannte oder Freunde haben, die im Krisengebiet leben. Viele wissen auch gar nicht, was eben mit den Angehörigen dort ist. Von daher sind die Menschen um Nagoya herum zum Teil sehr gelassen und zum Teil aber auch innerlich sehr aufgewühlt. In dem betroffenen Gebiet, wo jetzt die ganzen Katastrophen sind, gibt es ungefähr 700 christliche Gemeinden. Ich habe gedacht, das sind ganz schön viele aus meiner Perspektive. Und was da tatsächlich in einzelnen Gemeinden passiert ist, das wissen Sie von der Allianzmission auch noch nicht. Also es gibt noch keine Informationen darüber, wie viele Kirchen sind beschädigt, wie viele Gemeindehäuser, wie viele Menschen sind auch gestorben. Was ist genau passiert, kann keiner sagen. Es gibt eine Kooperation der Allianzmission mit einer christlichen Hilfsorganisation direkt in Japan. Und diese Hilfsorganisation arbeitet mit den Gemeinden zusammen, aber auch auf Basis der Evangelischen Allianz. Und für diese Organisation, kann man sich gut vorstellen, sind Spenden in Form von Geld sehr willkommen. Sie sagen, Sachspenden brauchen sie nicht, aber sie brauchen einfach Geld, um Menschen zu helfen, weil, das wisst ihr alle, unendlich viel zerstört ist und eigentlich gibt es da ja auch nichts mehr. Das, was dort passiert ist und deswegen auch dieser Aufruf nochmal an die Gemeinden, ist verbunden mit der Bitte, dass wir wirklich beten. Beten für die Menschen in Japan, überhaupt beten für die natürlich ganz besonders auch, die betroffen sind, beten für die Gemeinden. Und da hat Michel das verbunden auch, ich dachte, das passt schön zu unserem Thema heute, dass die Gemeinden so ein Leuchtfeuer sind von Gottes Liebe. Das wünschen sie sich, dass sie in all dieser Not und in all diesem Elend und dieser Zerstörung trotz und alledem ihre Herzen erfüllt haben für sich selbst von Gottes Liebe, unabhängig von dem Äußeren, und dass sie diese Liebe Gottes auch weitergeben können. Und dass wir beten auch für unsere Missionare, die, falls die Situation jetzt noch schlimmer wird, ich meine, was mit dem Kernkraftwerk tatsächlich passiert, ist ja noch nicht abzusehen. Und es kann sein, dass sie auch nochmal eine neue Entscheidung treffen, aber erstmal wollen sie bleiben und dass sie auch einfach da gut unterstützen können und für sich selbst ganz tiefen Frieden haben. Das sind so viele Anliegen. Ich denke, viele von euch haben auch schon persönlich und in anderen Gruppen gebetet für Japan. Trotzdem wollen wir uns die Zeit nehmen, auch jetzt im Gottesdienst für Japan zu beten. Aber nicht nur für Japan, sondern vielleicht auch noch für eigene schwere Erschütterungen und Anliegen. Ich habe gehört von einem jungen Paar, die seit Freitag wissen, Hanna und Tobi heißen die beiden, sind Anfang 20, dass Hanna an Krebs erkrankt ist und Lymphdrüsenkrebs hat. Am Mittwoch beginnt ihre Chemotherapie und ihr könnt euch vorstellen, das ist eine ähnliche Erschütterung, wie wenn ein Tsunami kommt und alles andere ist weg. Es ist einfach eine Erschütterung im Privaten und im Kleinen. Und dieses junge Paar, die zum Living Room gehören, schon lange, bitten einfach auch uns als Gemeinde, dass wir für sie beten. Und ihr wisst auch andere noch, ich habe keine neuen Nachrichten von Franz Töfs oder Marion Meichel oder andere. Es gibt auch viel persönliche Not und viel persönliches Erdbeben und Zerstörung. Lasst uns einfach beten dafür und ja, diese Anliegen zu Gott bringen. Wir machen das jetzt so, dass einfach immer so 5 Leute sich in einem kleinen Kreis zusammenstellen und dass in diesem kleinen Kreis ihr das betet, was euch auf dem Herzen ist, so leise oder halblaut in diesem Kreis. Und wir werden kein Gebet von hier vorne machen. Ich schließe das einfach mit einem Amen ab. Und ja, bitte euch jetzt einfach zu gucken, wo ihr sitzt, ein bisschen euch zusammenzutun und die Anliegen, die ich genannt habe, vor Gott zu bringen. Jetzt. Herr, in deinem Namen bitten wir dich, erbarme du dich. Amen. Wir treffen uns im Namen Gottes. Wir beten im Namen Gottes und wir singen im Namen Gottes. Und so heißt unser nächstes Lied, das wir gemeinsam singen: Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier.
Heute also die Fortsetzung der Predigt, meiner Predigt von vor 14 Tagen. Wieder Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 8. Ich lese uns den Predigttext noch einmal in der Übersetzung von Martin Luther. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. In meiner ersten Predigt habe ich darüber gesprochen, dass Jesus bei seinem Abschied seinen Jüngern und damit seiner Kirche, seiner Gemeinde, auch uns, eine große Aufgabe anvertraut hat. Er sagte, sie würden seine Zeugen sein. Und damit meinte er, sie würden sein Werk weiterführen. Er meinte, seine Jünger würden an seiner Stelle die gute Nachricht, dass Gott dabei ist, die Dinge auf der Erde in Ordnung zu bringen, seine Herrschaft auf der Erde aufzurichten, das würden seine Jünger zu den Menschen bringen. Jesus meinte damit, seine Jünger würden wie er selbst, wie er Jesus selbst, den Menschen einen Gott bezeugen, der uns nahe kommt, dem wir wichtig sind, jeder einzelne von uns, der uns die Hand entgegenstreckt, um uns zu helfen. Jesus meinte mit diesem Zeuge sein damit, dass seine Jünger die Menschen dazu einladen würden, zu einem barmherzigen Gott umzukehren. Dass sie die Menschen einladen würden, Gottes Herrschaft anzuerkennen und Vergebung zu suchen und zu empfangen. Und Jesus meinte damit, seine Jünger würden eine Gemeinschaft von Menschen aufbauen und formen, die erste Gemeinde, aus der dann die frühe Kirche entstehen würde, eine weltweite Jesusbewegung. Eine Gemeinschaft, in der er als auferstandener Jesus selbst mittendrin erkennbar sein würde. Und wie sollte das losgehen? Sagte Jesus, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Sagte er, hier ist meine Strategie, hier habt ihr meinen 10-Punkte-Plan. Sagte Jesus, legt los in kleinen Schritten, wenn es sein muss, und dann werdet ihr es packen. Sagte er, fangt an mit Tür-zu-Tür-Evangelisation in Jerusalem Altstadt, dann Großversammlungen am Tempeltor, dann Flyer verteilen am Marktplatz, ein Kernteam sammeln, Vorschau-Gottesdienste, erste öffentliche Gottesdienste alle 14 Tage? Nein. Bitte versteht mich nicht falsch. Gute Strategien und Pläne und Organisation sind hilfreich, aber damit fing es damals nicht an und damit fängt es heute nicht an. Es geht wirklich um Mission Impossible, eine unmögliche Mission, ein Auftrag, den wir nicht mal so eben mit ein bisschen Grips und Konsequenz und Anstrengung auf die Reihe kriegen. Jesus sagte, wartet, bleibt in Jerusalem, wartet. Warum? Nun, es gab ein Problem damals. Die Jünger waren ein kleiner Haufen ängstlicher, entmutigter, zumindest aber verwirrter Männer und Frauen. Ihre gerade begonnene Bewegung war durch eine unheilige Allianz der führenden jüdischen Priester und Gesetzeslehrer des Hohen Rates zusammen mit der römischen Besatzung zerschlagen worden. Ihr Führer, Jesus, war gefangen genommen worden und hingerichtet. Dann war er zwar als Auferstandener wieder aufgetaucht, aber nicht mehr in der Öffentlichkeit wie früher. Wenn man sich das alles im Nachhinein aus der Vogelperspektive anschaut, dann waren die Jünger Jesu eine ganz kleine jüdische Splittergruppe. im Vergleich zu den Dimensionen des Römischen Reiches damals eine Stecknadel im Heuhaufen. Sie saßen zwischen allen Stühlen. Die führenden jüdischen Priester, Ratsältesten und Gesetzeslehrer hatten sie im Visier. Die Jünger konnten froh sein, wenn es ihnen nicht wie Jesus selbst erging. Sie mussten aufpassen, andererseits, dass sie nicht von römischer Seite als Unruhestifter verfolgt und bestraft würden. Und in die damalige religiöse Welt des Römischen Reiches passte ihr Glaube auch nicht. Der war eine Kuriosität. Und bald wurden sie auch verfolgt. Mit anderen Worten, die Jünger waren damals mit dieser Aufgabe, die Jesus ihnen hinterließ, hoffnungslos überfordert. Und ich frage mich, geht es uns heute nicht ähnlich? Ich habe nachgeschaut. Nominell sind zwar 62,8% der deutschen Bevölkerung christlich, aber wenn man dann mal die Statistiken der einzelnen Kirchen sich anschaut, dann sind nur 4 Millionen tatsächlich praktizierende katholische und evangelische Christen. Die Art und Weise, wie diese Statistiken von den Kirchen erstellt werden, sind unterschiedlich, aber man meint damit Christen, Menschen, die am kirchlichen Leben irgendwie teilnehmen, regelmäßig. Dann könnte man jetzt doch die Frage stellen, und wie viele von diesen 4 Millionen leben denn tatsächlich in einer lebendigen Jesus-Nachfolge? Vielleicht jeder Zehnte, ich weiß es nicht. Dann wären es statt der 5%, die 4 Millionen ausmachen, nur noch 0,5%. Und wenn man mal guckt, alle evangelischen Freikirchen zusammengenommen in Deutschland, das sind gut 300.000 Mitglieder. Und auch das macht dann 0,4% der Bevölkerung aus. Also, wie man die Zahlen auch dreht und wendet, Christen, Menschen, die christlichen Glauben in einer Art und Weise verstehen, wie wir das für sinnvoll und richtig halten, das ist ein ganz kleiner Kreis, das ist eine verschwindend kleine Minderheit in Deutschland. Und dann gibt es ja heute viele Anfragen und Vorwürfe an Glaube, Religion und Kirche. Sind nicht die ganzen Religionen schuld an den Kriegen, die Fundamentalisten, die, die den Glauben und die heiligen Schriften, auch die Bibel, so ernst nehmen? Glaube, sollte das nicht bitte schön eine Privatangelegenheit sein und der öffentliche Raum, die öffentliche Diskussion sollte frei davon sein? Und wie ist das? Ist es nicht so in den Augen vieler Menschen heutzutage, dass die Vorstellung eines Schöpfergottes, dem wir alle Rechenschaft geben sollen oder sogar müssen, völlig abwegig erscheint? Das ist doch was aus dem Mittelalter. Und dann ständig die Fragen, also wenn es denn einen Gott gäbe, wie kann der dann so etwas zulassen wie eine 23 Meter hohe Tsunamiwelle an der Nordostküste Japans und in der Folge dann diese Reaktorunfälle? Oder wie kann ein Gott, wenn es ihn denn gäbe, solche Verhältnisse wie in Libyen zulassen, einen Gewaltherrscher wie Gaddafi, dessen Regime so vielen den Tod gebracht hat? Oder wie kann Gott denn das zulassen, dass eine junge Frau, wie wir eben gehört haben, Anfang 20 an Krebs erkrankt? Liebe Leute, ich empfinde, auch wir sind heute völlig überfordert damit, den Menschen einen Gott zu erklären und nahe zu bringen, der vertrauenswürdig und gut ist, der uns liebt. Wir können uns das ja vornehmen. Wir können uns ja gute Argumente zurechtlegen, aber wir werden schnell entmutigt und frustriert sein. Uns gehen dann die Argumente aus, weil es einfach schwer ist, zu schwer. Deswegen sagte Jesus damals wie heute, wartet. Nicht legt mal los, sondern wartet. Und worauf warten? Jesus spricht von der Verheißung des Vaters in unserem Predigttext. Was ist das für eine Verheißung? Es wird deutlich, Jesus spricht von dem Heiligen Geist, den Gott schon im Alten Testament angekündigt hatte durch die Propheten. Im Hesekiel 36 kann man das lesen. Da sagt Gott durch den Propheten, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache euch aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben und auf meine Gebote achten und sie befolgen. Die Menschen, die das damals gehört haben, lebten in einem Bund, das Volk Israel lebte in einem Bund mit Gott und sie scheiterten immer wieder daran, das zu tun, was Gott von ihnen wollte. Und deswegen kündigte ihnen der Prophet Hesekiel an, dass durch den Heiligen Geist eine tiefgreifende Erneuerung des Menschen geschehen wird. Ein neues Herz, ein neuer Geist. Menschen, wir werden neu. Nicht durch Verbesserungen, Schritt für Schritt, Veränderung, sondern dadurch, dass etwas ganz Neues in unser Leben hineinkommt. Der Heilige Geist erneuert und befähigt uns, dich und mich auch heute, so, dass wir das umsetzen können, was Jesus uns gesagt hat. Auch das mit dem Zeuge sein. Dass wir nicht hängen bleiben in dem ewigen Dilemma, ich habe da was erkannt, das ist irgendwie auch richtig, aber ich kriege es nicht auf die Reihe. Es läuft immer wieder schief. Der Heilige Geist hilft uns, das zu leben, was wir glauben. Das lässt auch für Evangelisation und Mission hoffen. Mit dem Heiligen Geist wird Mission Impossible zu Mission Possible. Mit dem Heiligen Geist können wir eine Gemeinde, eine Gemeinschaft von Christen sein, durch die Menschen Jesus kennenlernen können. Durch die Menschen Jesus vertrauen können und ihm ihr Leben auch anvertrauen. Erster Teil.
Wir haben jetzt Zeit für einen kleinen Austausch und zwar unter diesem Gesichtspunkt. Einige von euch haben das Zeugesein ja schon häufiger erlebt, getan, waren Zeugen, dass ihr einfach guckt, euch auch nochmal wieder so umdreht in kleineren Gruppen. Und wer etwas erlebt hat mit dem Heiligen Geist beim Zeugesein, wer eine kleine Erfahrung weiß oder eine Geschichte, dass ihr euch das untereinander erzählt. Entschuldigung. Also nochmal in kleinen Gruppen zusammensetzen jetzt, ihr müsst euch nicht wieder hinstellen, ihr dürft es auch. Und einfach gucken, was habe ich erlebt beim Zeugesein mit dem Heiligen Geist. Ich denke, manchen fällt ganz viel ein, manchen fällt vielleicht gar nichts ein. Manches ist vielleicht auch nur was ganz Kleines. Und manches ist so spannend, dass ihr gar nicht aufhören wollt zu reden. Vielleicht denkt mancher auch, ach wie schade, ich kann gar nichts erzählen, das ist mir sowieso alles ganz komisch und ganz fremd. Und ich denke, der zweite Teil jetzt der Predigt, wo es darum geht, was ist denn dieses Warten auf den Heiligen Geist, was heißt das für mich, der gibt uns da sicher noch ein paar Impulse zu.
Ja, ich habe diesen zweiten Teil so überschrieben, Mission Impossible, Mission Possible. Mit dem Warten auf den Heiligen Geist geht's los. Und mich beschäftigt die Frage, und ich glaube nicht nur mich, auch viele andere, wie ist das denn mit dem Heiligen Geist? Wie kommt der denn? Wie konnten denn die Jünger damals wissen, dass es jetzt soweit war, dass der Heilige Geist da war? Wie können wir das heute wissen? Vielleicht beschäftigt dich auch die Frage, habe ich wirklich den Heiligen Geist in meinem Leben? Vielleicht nicht so als dogmatische Frage, aber vielleicht so die Frage, ist da wirklich diese Erneuerung und diese Kraft in mir, das zu tun, was Gott mir sagt? Ist da Kraft, Mut, Energie und Kreativität genug, um ein Zeuge für Jesus zu sein? Und Jesus sagt in diesem Predigtext heute zweierlei dazu, was ich ein bisschen nachzeichnen möchte. Das eine ist dieses Wort wartet. Da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen. Und das andere ist dieses, wo Jesus sagt, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und lasst mich mit dem Letzteren beginnen. Mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ich möchte hier jetzt an der Stelle nicht eine Diskussion um eine Geistestaufe als eine zweite wichtige geistliche Erfahrung nach der Bekehrung aufgreifen. Nach meinem Verständnis gehört zu einer Bekehrung zu Jesus immer auch der Empfang des Heiligen Geistes. Aber was mir wichtig ist, mit dem Heiligen Geist getauft werden, das beschrieb und beschreibt eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist, die nicht einmalig ist, die in mancher Hinsicht das Muster ist, die typisch ist. Lukas, der die Apostelgeschichte verfasst hat, verwendet sozusagen im Austausch mit dem Begriff, mit dem Heiligen Geist, auch andere Begriffe. Zum Beispiel den Heiligen Geist empfangen, der Heilige Geist fällt auf Menschen, Menschen werden vom Geist erfüllt, der Heilige Geist kommt herab auf Menschen, der Heilige Geist wird ausgegossen. Und da wird deutlich, es geht hier nicht nur um eine Ersterfahrung mit dem Heiligen Geist, sondern wie zum Beispiel in der Apostelgeschichte 4, auch um ein erneutes Vollwerden, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das war ja damals eine völlig krasse Situation. Die erste Gemeinde in Jerusalem erlebte auf einmal, dass die schöne, entspannte Zeit, wo alle sie klasse fanden, vorbei war. Es setzte Konflikte, Verfolgung ein, die Leiter der Gemeinde wurden mit Gefängnis bedroht und kamen da nochmal so gerade raus. Sie erhielten Redeverbot und dann kam die ganze Gemeinde zusammen, betete und dann heißt es, sie wurden neu vom Heiligen Geist erfüllt. Also dieser Begriff, das ist das andere, es ist einmal nicht etwas Einmaliges. Und dieser Begriff mit dem Geist getauft werden, macht deutlich, wie auch diese anderen Begriffe, die synonym von Lukas verwandt werden, dass wir, wenn es um den Heiligen Geist geht, mit einer deutlichen, starken, eindeutigen Erfahrung rechnen können. Mit dem Geist getauft werden, das ist ja eine bildliche Umschreibung dessen, was da geschieht. Wir kennen eine Wassertaufe. Da wird jemand ganz unter Wasser getaucht. Der Körper ist nass, vielleicht auch kalt. Jede Stelle meines Körpers wird bei der Taufe mit Wasser benetzt. Und dabei wird über mir der Name Jesu ausgerufen. Das ist eine Erfahrung für alle fünf Sinne. Ein Zeichen, durch das Gott zu mir spricht und durch das Gott an mir handelt. Immer wieder kann ich mich daran erinnern, darauf beziehen. Der Apostel Paulus sagt im Blick auf die Taufe, ihr seid mit Christus begraben worden. Erinnert euch daran, so wie ihr unter das Wasser gekommen seid, ihr seid jetzt mit Christus begraben. Und Galater 3, Vers 28, in der Taufe habt ihr Jesus angezogen, wie ein Gewand. Und so wie die Wassertaufe eine eindeutige Erfahrung ist, an die man sich erinnern kann, auf die man zurückgreifen kann, so ist auch das vom Heiligen Geist erfüllt werden, mit dem Heiligen Geist getauft werden, eine eindeutige Sache. Damit lasst uns auch heute rechnen. Und noch einmal, ich meine damit nicht eine einmalige Erfahrung einer wie auch immer gearteten Initiation in irgendwelche neuen geistlichen Sphären, sondern ich meine damit um ein beständiges, ich rede da von einem beständigen, mit dem Heiligen Geist erfüllt Leben und immer wieder neu auch erfüllt werden. Und dieses Bild von der Taufe im Heiligen Geist, das macht uns deutlich, das kriegen wir mit. Das können und dürfen wir wissen. Nicht, dass wir dann, wie die Jünger es zu Pfingsten erlebt hätten, automatisch Windrauschen und Flammenzungen erleben müssten. Aber wenn der Heilige Geist kommt, wenn wir mit dem Heiligen Geist getauft sind, dann ist das ja ein Bild, dass Wasser wie Wasser über uns kommt und wir überschwemmt werden oder untergetaucht werden. So wird der Heilige Geist uns überfluten und tränken und das soll uns verändern. Das verändert uns in eindeutiger Weise. Die Jünger waren damals ängstlich. Sie wussten nicht, was sie sagen sollten. Sie zogen sich zurück. Und dann, als der Heilige Geist kam, waren sie voller Freimut. Sie gingen auf die Straße. Sie redeten mit Menschen. Sie praktizierten ganz ungeniert ihren Glauben in der Öffentlichkeit. Die Liebe war in ihr Herz ausgegossen. Die Liebe zu Jesus und zu den Menschen, die ohne Gott lebten. Wenn der Heilige Geist auf uns kommt, uns erfüllt, dann tut er wie damals dass wir Gaben des Geistes empfangen, dass Gottes Geist uns befähigt, Dinge zu tun, dass er uns göttliche Kräfte und Fähigkeiten schenkt. Dass wir auf einmal Einsicht bekommen in Situationen, in Menschen, in Umstände, die wir auf uns gestellt gar nicht hätten. Dass wir wissen, was Gott will und einem Menschen das zusagen können. 1. Korinther 12 ist eine Rede davon, ist eine Liste davon, was das alles sein kann. Warum sage ich das alles? Warum zähle ich das auf? Weil ich möchte, dass wir uns nicht mit zu wenig vom Heiligen Geist zufrieden geben. Der Heilige Geist ist nicht statisch. Irgendwie, ich habe mich bekehrt, jetzt weiß ich, jetzt ist Heiliger Geist in meinem Leben und damit ist dieses Thema abgehakt, ob ich das nun merke oder nicht. Nein. Der Heilige Geist ist dynamisch. Es stimmt, er ist in unserem Leben, aber es gibt ein Auf und Ab. Es ist eine lebendige Beziehung. Wir gehen als Christen mit dem Heiligen Geist durch Höhen und durch Tiefen. Es gibt Zeiten von mehr oder weniger Wirksamkeit des Heiligen Geistes in unserem Leben und mit uns. Und darum lesen wir das in der Bibel und das ist auch heute so. Erfüllt uns Gott für bestimmte Situationen, für bestimmte Abschnitte, für bestimmte Aufgaben neu mit seinem Heiligen Geist, so wie wir das in Apostelgeschichte 4 gelesen haben. Und es ist andersrum auch möglich, dass wir dem Heiligen Geist Raum entziehen in unserem Leben, dass wir ihn dämpfen. Dadurch, dass wir uns von Jesus distanzieren, dadurch, dass wir ganz eindeutig von unserem eigenen Verständnis auch her Dinge tun, wo wir wissen, das ist nicht das, was Gott von uns möchte. Und wenn wir dann umkehren, wenn wir uns neu auf Jesus besinnen, zu ihm kommen und sagen, Jesus, das tut mir leid, ich möchte mit dir einen guten Weg gehen. Du sollst mir den Weg zeigen. Dann erleben wir, dass der Heilige Geist ganz neu uns durchflutet. Lass uns die Erwartung wachhalten, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns handelt und wirkt. Lass uns Sehnsucht haben, dass der Heilige Geist mächtig unter uns wirkt, mit uns wirkt, immer wieder ganz neu. Und wenn wir diesen Hunger, diese Sehnsucht haben nach Heiligem Geist, nach mehr vom Heiligen Geist, dann werden wir verstehen, warum es, wenn es um diesen Auftrag geht, Zeuge zu sein, warum es da am Anfang heißt, wartet. Denn der erste Schritt, wenn es darum geht, dass durch uns andere Menschen auf Jesus aufmerksam werden, ist eben nicht unsere Aktion, sondern ist Gottes Aktion. Er will mit seinem Heiligen Geist etwas an uns tun, so dass wir geistesgegenwärtig leben, dass wir wissen, dass Gott durch seinen Geist bei uns ist und dass wir dann so losziehen. Jetzt ist die spannende Frage, aber wie kommt es denn dazu? Wie kommt es denn, dass wir mit Heiligem Geist neu erfüllt werden? Ein Missionar, ein früherer Missionar der Allianzmission, Alfred Meyer, der in Mali war, er hat in einem Missionsboten, der schon uralt ist, also eine Ausgabe von vor vielen Jahren, er hat einen Artikel geschrieben zu dem Thema die Kraft des Heiligen Geistes in der Mission. Und was er da geschrieben hat, das hat mich lange, lange begleitet. Das sind Sätze, die hängen geblieben sind. Er schreibt da also schrieb unter anderem, das Neue Testament, soweit ich es verstehe, sieht den Menschen immer in einer passiven Haltung im Gegenüber zum Heiligen Geist. Der Geist kommt auf Menschen, überfällt sie, wird ausgegossen und empfangen. Passive Haltung gegenüber dem Heiligen Geist. Genauso wie ich mich nicht selber taufen kann, also hat schon jemand mal einen gesehen, der sich selbst getauft hat, da ist ja ein Widerspruch in sich, genauso wenig kann ich mich selbst mit Heiligem Geist erfüllen. Aber es gibt einen Modus, in dem ich Heiligen Geist empfangen kann. Und das möchte ich illustrieren an diesem Gerät. Das ist also ein Walkie-Talkie. Und ich kann das hier mal einschalten. Und ich kann hier also auf Empfang schalten. Normalerweise ist eine Rauschunterdrückung drin, dann hört man das gar nicht, das Rauschen. Aber trotzdem, es ist auf Empfang geschaltet. Wenn jetzt also jemand anders mich anfunken würde, könnte ich das hören. In dem Moment, in dem ich spreche, ja, hallo, drücke ich hier auf einen Knopf und dann ist der Empfangsmodus weg. Da kann mein Gesprächspartner, der auch so ein Gerät hat, reden, was er will. Das kommt überhaupt nicht bei mir an, weil ich habe auf Senden gedrückt und dieses Gerät kann entweder senden oder empfangen, aber nicht beides. Und ähnlich ist es mit dem Heiligen Geist. Auf Empfangsmodus schalten meint, ich höre auf, Action zu machen. Ich werde ruhig. Ich komme zur Ruhe, ich bin offen, ich bin empfangsbereit vor Gott. Das ist wichtig. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass der Heilige Geist bei mir ankommen kann. Wie kommen wir zu diesem Modus? Wo finden wir zu dieser Ruhe, diesem Bereitsein, dass Gott, dass der Heilige Geist uns begegnen kann? Wie machen wir das? Und da können wir von den Jüngern damals in Jerusalem lernen. Die hatten ja also von Jesus diese Aufforderung, wartet. Und was haben sie gemacht? Sie haben gebetet. Sie waren alle einmütig beieinander und beteten beharrlich um das Kommen des Heiligen Geistes. Und das finde ich ja nun mal ganz spannend. Also Jesus hat ihnen gesagt, der Heilige Geist wird kommen, es ist die Verheißung des Vaters, ich habe euch das auch gesagt. Nun hätten sie ja sagen können, alles klar, wir warten. Jesus hat das angekündigt, kein Problem. Warum sollten sie noch dafür beten? War doch alles zugesagt und angekündigt. Trotzdem taten sie das und das ist ein Vorbild für uns heute. Auch wenn der Heilige Geist uns verheißen ist, auch wenn wir wissen, dass wir ihn mit der Bekehrung in unserem Leben haben, wir dürfen darum beten, dass er uns erfüllt, neu erfüllt. Und wenn wir beten, dann geht es um diese Offenheit, aber sicherlich auch darum, wie diese große Aufgabe, die Jesus uns hinterlassen hat, wie wir die auf die Reihe kriegen. Mein Herz ist zu klein, um all den Menschen zu begegnen und mich auf sie einzulassen, die ich in dieser Stadt sehe. Das kriege ich doch nicht auf die Reihe. Das kriege ich doch noch nicht mal hier im Kontext dieser Gemeinde auf die Reihe. Da ist schnell meine Kapazität erschöpft. Mit dem Heiligen Geist wird unser Herz weit, weiter. Und wir können dafür beten, dass Gott uns fähig macht, uns aufeinander und auf Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen, unsere Nachbarn und Arbeitskollegen, dass wir uns für sie öffnen können, auf sie einlassen können, dass wir ihnen als Gegenüber begegnen können, dass wir sie sehen mit Gottes Augen. Und wenn wir dann so beten um Heiligen Geist, dann werden wir was erfahren. Ich möchte einige Erfahrungen mit euch teilen. Mir war das einmal im Vorfeld einer Predigt wichtig, wo ich über die Liebe Gottes sprach, die Liebe, die Gott zu uns hat, dass ich gesagt habe, Herr, ich möchte diese Liebe erleben. Ich möchte nicht einfach irgendetwas sagen. Ich fühle mich gestresst, ich fühle mich innerlich leer, ich fühle mich erschöpft. Jesus, lass mich das erleben, sonst möchte ich nicht predigen. Und das, ich weiß, dann habe ich mich auf eine Bank im Freien gesetzt und dann habe ich gewartet. Ich habe ja so diese Geschichte vor Augen mit Abraham, der hat ja auch mal gewartet und das hat mich so beeindruckt. Abraham sollte ein Opfer auf eine bestimmte Art und Weise herrichten und da hat er gewartet, dass Gott irgendwas tun würde. Er hat lange gewartet. Das heißt, der ganze Tag ging vorbei. Dann wurde es dunkel. Abraham wartete immer noch. Und dann irgendwann begegnete ihm Gott. Also ich habe gedacht, wenn der Abraham so lange gewartet hat, vielleicht muss ich ja nicht warten, bis es dunkel wird. Aber ich blieb also auf meiner Bank sitzen. Und ich kann das auch gar nicht so jetzt sagen, dass das mit einem plötzlichen Moment kam. Aber im Lauf der Zeit, das waren vielleicht 1,5, 2 Stunden, die ich dort verbrachte und einfach sagte, Jesus, hier bin ich. Ich möchte, dass du mir diese Liebe zeigst, von der in der Bibel in meinem Predigtext die Rede ist. Merkte ich, wie etwas mit mir passierte. Und wie ich spürte, dass ich wirklich von Gott geliebt bin. Und dass ich wichtig bin in den Augen Gottes. Und dass ich das, was ich so oft bei Menschen vermisst habe und was mich enttäuscht und vielleicht auch bitter gemacht hatte, dass ich das bei Gott, bei Jesus fand. Und als ich dann aufstand von meiner Bank, da hat sich was verändert. Ich habe immer wieder vor Predigten oder bete immer wieder vor Predigten unter der Berufung auf Lukas 11, Vers 13, wo es dann heißt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Dinge zu geben wisst, wie viel mehr wird Gott, der Vater im Himmel, euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet. Und so bete ich immer wieder um Heiligen Geist und ich erlebe immer wieder, wie Gott mir hilft, wie Gottes Geist mir Worte gibt, die ich nicht von mir aus hätte. Und ich weiß, habe das neulich gehört von einem Evangelisten, der jedes Mal, wenn er evangelisiert, wenn er vor einer Gruppe von Menschen steht, dass er darum betet, dass Gott es schenkt, dass Menschen zum Glauben kommen. Und er sagt, ich stehe nicht auf. Ich höre nicht auf zu beten, bevor ich nicht vor meinem inneren Auge sehe, dass Menschen zum Glauben kommen, nach vorne kommen. Also er ist ein älterer Evangelist, er praktiziert das so, dass Menschen nach vorne kommen und damit zum Ausdruck bringen, dass sie sich Jesus zuwenden wollen. Und er erlebt das in jeder Evangelisation neu, dass viele Menschen kommen. Also lasst uns mit dieser Erwartung beten und offen sein vor Gott, uns öffnen und nicht nur Gott in den Ohren liegen mit dem, was wir haben und immer auf den Sendeknopf drücken, sondern einfach auf den Empfangsmodus schalten und sagen, Gott, bitte erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Wir können das miteinander tun, im Gottesdienst, in Gebetstreffen, am Dienstag in unseren Hauskreisen zu zweit oder zu dritt beten ganz allein, beten in der stillen Kammer, in der U-Bahn, vor dem Schlafengehen und während der Arbeit. Da liegt eine große Chance drin. Beten wir um den Heiligen Geist. Beten wir darum, dass die Aufgabe, die Jesus uns hinterlassen hat, seine Zeugen zu sein, dass wir das auf die Reihe kriegen, dass der Heilige Geist uns dafür fähig macht. Beten wir für die Menschen, die Jesus brauchen, für Körne, für Dortmund. Vielleicht suchst du dir einen anderen Menschen, vielleicht zwei. Beten wir zu zweit, zu dritt. Warten und beten wir. Beten und warten wir. Und ich denke nicht, dass wir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag beten sollten und warten sollten. Natürlich gehen wir los, aber als erstes, der erste Schritt ist das, was ich hier geschildert habe. Und ich möchte uns noch einmal ein Zitat zum Abschluss dieses Teiles der Predigt vorlesen von Alfred Meyer. Er schreibt, es scheint mir, zumindest beginne ich es für mein Leben so zu begreifen, dass der empfundene Mangel an Geisteserfahrung auch im Leben eines Missionars, der von Berufs wegen in der Kraft der dritten göttlichen Person unterwegs ist, darauf zurückzuführen ist, dass es dem Missionar besonders schwer fällt, passiv zu sein. Zu empfangen, sich von geistlicher Dynamik füllen zu lassen und die Zeit zu finden, dieses göttliche Geschenk dankend zu genießen. Viel eher, schreibt er, liegt mir die Tätigkeit des Pferdezäumens und des Nach-Vorne-Gehens. Ich bitte Gott, mir die Notwendigkeit passiven Ausharrens neu deutlich zu machen, um dann umso mehr dem Ziel des Geistes, nämlich für andere dienend da zu sein, gerecht zu werden. Das finde ich richtig klasse, was er da geschrieben hat. Das trifft den Nagel auf den Kopf.
Wir haben jetzt eine ganz kurze Zeit der Stille, der persönlichen Stille. Und jeder für sich kann so in sein Herz gucken und sehen, was muss ich vielleicht loslassen, damit Platz ist für Gottes Geist. Wie ist mein Gebet an Gott? Was sage ich ihm? Wie warte ich ganz persönlich auf den Heiligen Geist? Und diese paar Minuten soll es wirklich ganz still sein. Und danach werden wir dann gemeinsam in die Anbetungszeit gehen.
Lieber Herr Jesus, du siehst uns vielleicht geht es uns wie in diesem Bild von dem trockenen Boden gesagt ist, ausgedörrt. Jesus, danke, dass du durch deinen Heiligen Geist frisches Wasser in unser Leben bringst, Lebenswasser. was überfließt, auch zu anderen hin. Jesus, und du siehst die Fragen, den Hunger und vielleicht auch die Gleichgültigkeit von uns, wie wir hier heute sitzen. Herr, und ich bitte dich, berühre uns mit deinem Heiligen Geist, wecke Hunger in uns nach dir, nach dem, was du in unserem Leben tun kannst, nach der Veränderung, die du immer wieder neu bringst. Fülle uns mit deinem Heiligen Geist, Herr. Nimm du uns auf dem Weg mit dir neu mit. Herr, danke für dieses kostbare Geschenk, dass du deinen Geist gibst, dass du deinen Geist ausgießt über uns. Amen.
Time to give your heart. Come. des Vaters, du durchdringst mich. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine
selbst das manchmal nicht tun. Wir suchen dich nicht. Zumindest nicht, wenn wir auf Sendung schalten. Herr, und das tut uns leid und das müssen wir dir bekennen. Herr, das hast du nicht verdient, denn du bist unser Herr. Aber wir ehren dich damit, indem wir dir sagen wollen, dass wir es wollen. Wir wollen dich suchen. Und wir bitten dich um deinen Geist, Herr, dass du uns in die Suche treibst. Herr, dass du uns ins Hören treibst. Herr, dass du uns dorthin bringst, dass wir wirklich auf dich warten, auf das, was du uns dann zu geben hast. Herr, und wir wissen, wie viel das ist. Und darum wollen wir auch gespannt auf dich warten. Amen.
Tanzen lässt. Und auch wenn es Nacht wird, sing ich hier zu dir, denn du bist so gut zu mir und du schenkst die Freiheit, die mich wieder tanzen lässt. Nur dein Geist macht mich wirklich frei. Du Schöpfer stehst mir immer bei. Herr, deine Liebe macht mich reich, denn sie hört niemals auf, wer ist dir gleich? Von Herzen sing ich dir, lob deinen Namen, Herr. was ich bin und all mein Tun. Von Herzen sing ich dir, lob deinen Namen, Herr. Im Herzen ein Lied tief in mir, ein Lied singe ich von dir, denn du schenkst die Freiheit, die mich wieder tanzen lässt. Und auch wenn es Nacht wird, sing ich her zu dir, denn du bist so gut zu mir, und du schenkst die Freiheit, die mich wieder tanzen lässt. Dein Geist macht mich wirklich frei. Du Schöpfer stehst mir immer bei. Herr, deine Liebe macht mich reich, denn sie hört niemals auf. Wer ist dir gleich? Von Herzen sing ich dir, lob deinen Namen, Herr. Von einem Thron tanze ich nun, dir gehört, was ich bin. Und all mein Tun, von Herzen sing ich dir, lob deinen Namen, Herr. Nur dein Geist macht mich wirklich frei. Du Schöpfer stehst mir immer bei. Nur dein Geist macht mich wirklich frei. Du Schöpfer stehst mir immer bei. Macht mich reich, denn sie hört niemals auf. Wer ist dir gleich? Von Herzen sing ich dir, lob deinen Namen, Herr. Vor deinem Thron tanze ich nun, dir gehört, was ich bin und all mein Tun. Von Herzen sing ich dir, lob deinen Namen. Leuchtet auf, strahlt inmitten der Finsternis für uns auf. Jesus, du Licht der Welt, sende uns dein Licht. Mach uns frei durch die Wahrheit, die jetzt anbricht. Sei mein Licht, sei mein Licht. Jesus, dein Licht, füll dies Land mit des Vaters Ehre.
Schauen wir König zu deinem Glanze auf, dann
strahlt dein Bild auf unserem Antlitz auf. Du hast Gnade um Gnade gegeben, dich widerspiegelt, erzähl unser Leben von deinem Licht, von deinem Licht.
Ja, vielen Dank für den Lobpreis, den gemeinsamen Lobpreis. Mission Possible, was mit dem Heiligen Geist geht, das wird meine nächste Predigt sein. Herzliche Einladung dazu. Ich weiß gar nicht genau, wann ich dran bin, aber bei der nächsten Predigt wird das Predigtthema sein. Biblische und praktische Beispiele, was durch den Heiligen Geist, wie es möglich ist, diese Brücke zu finden zu den Menschen, zu denen Jesus uns als Zeuge schickt. Ja.
So schnell kann es dann gehen. Wir wollen gemeinsam das Vaterunser sprechen und das tun in dem Bewusstsein, dass wir da mit Gott sprechen, mit Gott, unserem Vater, dem wirklich alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und dass wir ihn auch darum nochmal bitten, dass bei all den Dingen, die uns heute Morgen bewegt haben, wir wirklich unser Herz zu ihm geben mit dem, was uns darauf liegt und damit rechnen, dass er eingreifen wird. Wer möglich, steht bitte dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr dürft euch noch mal kurz setzen. Ich lade euch ein, gleich auch weiter miteinander im Gespräch zu sein bei Kaffee und Tee, den liebe Menschen schon vorbereitet haben. Ich lade euch auch ein, noch mal die Stille zu suchen. Vielleicht mag mancher auch einfach noch mal einen Moment hier sitzen und nachsinnen und nachwirken lassen, was sich bewegt hat in dir. Vielleicht sucht jemand Gespräch oder Gebet, der ist auch eingeladen, zu den Mitarbeitern, die sich darauf vorbereitet haben, zu kommen und einfach ganz persönlich nochmal seine Anliegen auszutauschen. Gottes Segen wollen wir uns zusingen mit einem Lied. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Und dazu bitte ich euch noch einmal aufzustehen.
Thank you.
Und so geht hin im Frieden des Herrn. Amen.